Liebe Geschwister, ist die Übertragung so in Ordnung? Hinten? Ist gut? Danke. Gesamtthema Daniel, der Prophet. Unterthema für heute Vormittag, heute Abend und morgen Vormittag, die Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde Jesu Christi. Wir haben hier drei Stichworte in diesem Unterthema. Erstens Geheimnisse, zweitens Evangelium, drittens Endzeitgemeinde. Und diese drei Stichworte eignen sich je eines, um eine unserer drei Stunden auszufüllen. Da dürfen wir näher hineinschauen in diese gewaltigen, wunderbaren Zusammenhänge. Geheimnisse, natürlich göttlicher Art. Evangelium, denken wir ja, Evangelium, da wissen wir, was das ist. Heute Abend, also heute Vormittag, Stichwort, Thema, Geheimnisse Gottes. Heute Abend, Evangelium, morgen Vormittag, Endzeitgemeinde. Erstens, Geheimnisse. Das griechische Wort für Geheimnis ist uns bekannt. Mysterion. Mysterion. Im Neuen Testament kommt dieses Wort Mysterion 27 Mal vor. Diese 27 Vorkommen verteilen sich drei auf die Evangelien in Matthäus, Markus und Lukas. Da ist die Rede vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes, und zwar vom Geheimnis des Reiches Gottes, von den Geheimnissen des Reiches Gottes. Was Reich Gottes ist, weiß jedes Gotteskind ein wenig mindestens. Was aber Geheimnisse des Reiches Gottes sind, leider muss da gesagt werden, ist weithin unbekannt. Schade. Drei Vorkommen, also in den Evangelien. Dann kommen vier, kommt der Ausdruck Mysterion im Buch der Offenbarung Jesu Christi viermal vor. Also in diesen Schriften siebenmal. Warum zählen wir da überhaupt? Weil es nun auffällt, dass dieser Ausdruck Mysterion in den Schriften des Apostels Paulus 20 Mal vorkommt, und zwar in buntfarbiger Weise. Da wir uns nun mit diesem Begriff nicht nur befassen dürfen, sondern zuerst Kenntnis nehmen dürfen von dem Reichtum, den die Gnade Gottes uns geschenkt hat in Christo Jesu, im Worte Gottes, und wir beschränken uns ja in der Hauptsache aufs Neue Testament, obwohl, wie ihr, soweit ihr mich ein wenig kennt, wisst, dass ich der gleichen Meinung bin wie der Herr Jesus, wenn er Altes mit Neuem Testament vergleicht, das Neue Testament mit neuem Wein, explosiv, gefährlich, ja nicht alte Schläuche, ja nicht geflickte Schläuche, und dann weiterfährt, wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch besser, noch milder. Und davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern gefüllt, dass der Geist Gottes es verstanden hat, seine tiefsten Geheimnisse, Wunder, Dinge bis hinein ins Herz Gottes, unseres Vaters, Probleme und Fragen, die das Neue Testament vor uns hinstellt und wir im Neuen nicht gelöst finden, sind im Alten Testament so wunderbar gelöst und beantwortet, dass man nicht mehr schwer hat, den Herrn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Wenn man allem glauben darf, was geschrieben steht. Ein Grundsatz der Langensteinbacher Höhe. Wir glauben allem, was geschrieben steht, soweit es die Grundtexte Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament betrifft. In den Übersetzungen ist das nicht mehr möglich. Aber wir sind dankbar für jede Übersetzung, die zur Ehre des Herrn erstellt worden ist. Ich erinnere mich, wie ich Freude hatte, mich einmal mit diesem Stichwort Mysterion, Geheimnis, zu befassen. Da gibt es glücklicherweise zwei Bibelkonkordanzen, natürlich nur Englisch-Hebräisch und Englisch-Griechisch, da waren die Engländer groß, wo man genau zählen kann, so genau sind die Konkordanzen vollständig, dass man jetzt hier Begriff Mysterion im Neuen Testament gerade zählen kann, wie viel Mal kommt das vor. Im Griechischen, im Hebräischen irgendwie ein Wort zu Vorbestimmung oder des etwas oder Verheißung. Konkordanz, wo jede Stelle aufgeführt ist, und in dieser Weise durfte ich mich dann hinein vertiefen in diese biblischen Zusammenhänge und göttlichen Wahrheiten. Und wie ich da am besten dran war, warum lächle ich jetzt ein wenig? Kam ich mir so vor, naja, also, was wir gestern Abend gehört haben, so ein wenig wie ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich lächle noch einmal und ihr werdet jetzt dann miteinander lachen. Nämlich, erstes Wort, das wir jetzt aufschlagen, 1. Korinther 13, Vers 2. Wir wissen ja, um was es sich handelt in 1. Korinther 13. Man nennt es das hohe Lied der Liebe. Dieses hohe Lied der Liebe wird mit den letzten Versen von Kapitel 12 eingeführt wie folgt. Oder einfach den letzten Vers 31, 1. Korinther 12. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Also Geistesgaben, Gnadengaben sind wunderbare Dinge, aber noch nicht das Letzte und Höchste vor Gott. Und einen Weg zeige ich euch. Ich spreche jetzt aus, was wie Bruder Knoch übersetzt hat, treffend. Und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Geistesgaben und Gnadengaben können so wunderbar sein, wie sie wollen. Sie sind noch nicht das Höchste. Noch nicht die höchste Ebene göttlicher Vollkommenheit, erst die Liebe. Wir brauchen jetzt ja nur Vers 1 und 2 zu lesen, und dann haben wir das, was ich dann nötig hatte, als vermeintlicher Verwalter der Geheimnisse Gottes. Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, so schreibt wohl Paulus, aber er schreibt auch, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist immer der Geist des Christus, der aus Paulus spricht und aus den Schriften hier redet. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, Paulus konnte kaum in Sprachen der Engel reden, aber kann Christus in Sprachen der Engel reden? Der Geist des Christus, der hier spricht. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, nicht redete, sondern rede, Tatsache bei Christus, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse weiß, weiß Christus alle Geheimnisse. Jawohl. Und alle Geheimnisse weiß und alles Wissen besitze und allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, wie viel bin ich dann wert? Also, noch einmal, wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber nicht Liebe habe, was bin ich dann? Nix. Wert. In der Beurteilung unseres Gottes. Also, in dieser Haltung, dass wir alles der Liebe und Gnade unseres Gottes verdanken, dürfen wir nun an diese wunderbaren Geheimnisse herantreten und uns durch Wort und Geist hineinführen lassen. In den Evangelien haben wir und schlagen gerade Matthäus 13 auf. Wir wollen ja nicht die Meinung von Bruder Muhl hören, ich auch nicht, sondern das Zeugnis des Wortes Gottes. Matthäus 13, da sind 7 Gleichnisse, die der Herr Jesus nacheinander erzählt. Da haben wir in Vers 11 oder Vers 10 treten die Jünger heran und sprechen zu ihrem Meister: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Berechtigte Frage. Die Antwort Jesu: Weil euch gegeben ist die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu kennen, um sie zu wissen. Jenen aber, den Volksmengen, ist es nicht gegeben. Und deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie mit hörenden Ohren nicht hören, mit sehenden Augen nicht sehen. Und ihre Augen geschlossen haben, damit sie nicht sehen und sie hören würden und sich bekehren würden. Kann ich die Augen schließen, wenn ich will? Kann ich die Rollläden herunterlassen, wenn ich will? Das ist meine Sache. Jawohl. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und doch noch einmal. Ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie ja nicht sehen. Ja nicht etwas sehen und verstehen und die Konsequenz ziehen müssten, Buße zu tun und zu glauben und sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Hat der Geist Gottes längst ihre Herzen erforscht und gekannt, was die Volksmengen betrifft. Die dachten gar nicht daran, nicht einmal daran, den Gott ihrer Väter zu suchen. Was ich sage, sagt die Schrift. Nur für uns zum Verständnis, warum ist der Volksmenge, den Volksmengen verborgen ist. Augen um zu sehen und sehen nicht, Ohren um zu hören und hören nicht, Herzen um zu verstehen, verstehen nicht. Was haben wir von unserem Bruder gehört? Ist das bei uns auch der Fall? Ein großartiges Gegenteil ist der Fall. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen, die ihn lieben, genügt. Geoffenbart durch seinen Geist, und der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Das ist uns geschenkt. Ich darf gleich sagen, uns hat die Gnade Gottes noch etwas mehr geschenkt als den 12 Aposteln. Durch den Dienst des Apostels Paulus. Wir werden bitte, wenn ich solche Kernsätze ausspreche, dann nur deshalb, damit, wenn wir die Bibelstellen dann lesen, nicht, und hören, nicht, prüfen können. Damit wir schon zum Voraus wissen, um was es geht. In der nächsten Runde. Jetzt kommt ein gewaltiges Wort zur weiteren Klärung der Frage, was ist eigentlich mit den Gleichnissen da? Etliche lehren, die Gleichnisse sind da, um die göttlichen Dinge besser verstehen zu können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich darf so sagen, Jesus musste die Dinge aussprechen, durfte sie aber nur in Gleichnisform aussprechen. Ja. Zur Schonung der Hörer, was die kommenden Gerichte betrifft. Hätte Jesus deutlich geredet, ohne Gleichnisse, dann hätten sie ihn womöglich noch schneller umgebracht. Das wusste der Herr. Weil ein Gleichnis geredet hat, das sind sie weitgehend noch entschuldigt. Wir lesen jetzt in Matthäus 13, Vers 34 und folgende. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen. Zu den Jüngern hat er und denen, die persönlich zu ihm kamen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, jetzt Achtung, was von Grundlegung der Welt an verborgen wurde, verborgen ist. Also, was für gewaltige Dinge beinhalten die Gleichnisse? Geheimnisse Gottes, die nur Gott, dem Sohn und dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist bekannt waren, die er aber von Grundlegung der Schöpfung an und von dem Moment an, da die Zeitalter zu laufen begannen, allen Geschöpfen verborgen hat, vor Engeln und Menschen. Geheimnis des Reiches Gottes. Vor Engel und Menschen verborgen, von Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt gab es noch kein Geschöpf. Und keine Zeiten. Der Vater und der Sohn im Heiligen Geist, in ihrer Liebe, in ihrer Herrlichkeit. Und, wie wir gestern Abend hörten, da hat Gott schon an uns gedacht, uns gesehen, sich unser erbarmt. Und jetzt haben wir schon einen Hinweis, worin diese Geheimnisse, die Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat vor allen Geschöpfen, bestehen könnten. Ich darf jetzt gleich sagen, die Gemeinde Jesu Christi, die er auswählt aus allen Nationen während den 2000 Jahren und aus Israel, einzelne herauswählt, während den 2000 Jahren, während denen das Volk Israel als Nation auf die Seite gesetzt ist. Diese Gemeinde Jesu Christi, die Gott seinem Sohn als Lohn seiner Schmerzen schenkt, die den Herrlichkeitsleib des Christus bilden werden, bilden nichts Geringeres als das Geheimnis Gottes. Die Gesamtgemeinde Jesu dieser 2000 Jahre bildet das Geheimnis Gottes. Ist also von der Weisheit dieser Welt gar nicht kann nicht mal zur Kenntnis genommen werden. Engel gelüstet, da hineinzuschauen. Heilige Engel. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Die Geheimnisse des Reiches Gottes in den Evangelien. Im Buch der Offenbarung finden wir ein Geheimnis von 7 Sternen, die Johannes sieht. Erklärung: Die 7 Sterne, die du sahst, sind 7 Engel, Angeloi, Engel der 7 Gemeinden, die in Asien sind. Offenbarung 10, Vers 7, jetzt kommen wir daran, da komme ich später, oh ja, ich will es gleich sagen, da heißt es, Offenbarung 10, Vers 7, zu dem und dem Zeitpunkt, und zwar genau, ob wir es verstehen oder nicht, was ich jetzt sage, genau die Mitte der letzten 7 Jahre dieses Zeitalters, welche bald herangekommen sein werden. Die Mitte dieser letzten 7 Jahre, die in 2x3,5 Jahre zerfallen, ist der Zeitpunkt, wo wir lesen, da erschallt die 7. Gerichtsposaune. Beim Schall dieser 7. Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Schon droben nach der Entrückung. Das Geheimnis Gottes ist, die Gemeinde Gottes ist, Jesu Christi, ist erst dann vollendet, wenn sie vor dem Richterstuhl Christi da oben die letzte Läuterungsprozedur hinter sich hat. Dann ist das Geheimnis Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, vollendet. in Herrlichkeit. Das war Offenbarung 10, Vers 5. Offenbarung 17, 5. Die letzte Weltmetropole, die große Babel, genannt die Mutter der Huren der ganzen Erde. Ja, ich staune. Hat die Ehre, das Geheimnis Babylons, der Mutter der Huren der ganzen Erde. Und noch einmal, Offenbarung 17, Vers 7, das Geheimnis dieses Weibes, dieser Mutter der Huren der ganzen Erde. Ich darf gleich sagen, was die Schrift darunter versteht. Weltmetropole Babel im Osten, das dritte Babel, das gebaut werden wird in Kürze. Mutter der Huren der ganzen Erde. Unsere Bibel versteht die Hauptstädte der Nationen immer unter weiblicher Darstellung. Jerusalem in der Mitte, die Stadt des Gottes Israels, ist die Tochter Zion, ist die Jungfrau Jerusalem, wird zur Braut, wird zum Weib. Und der Mann ist Christus. Und alle übrigen Weltstädte, wir lesen von der Tochter Babel, von der Tochter Tyrus, und alle Städte, besonders die Hauptstädte der Nationen, werden auch Weiber genannt, mit weiblicher Darstellung. Also die Mutter der Huren der ganzen Erde, alle Großstädte der ganzen Erde sind in widergöttliche Hurerei geraten und die Zentrale ist die Mutter der Huren der ganzen Erde. Das noch kurz zur Erklärung, was es da geht, angedeutet. Das sind die sieben Stellen in Bezug auf Evangelien und Offenbarung Johannes. An anderen nicht-paulinischen Schriften kommt das Wort Geheimnis gar nicht vor. Und jetzt kommt Paulus daran. Wir haben ja das wichtige Zentralwort zuerst gewählt. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste oder weiß und sogar darüber verwalten kann, hat mal ein Ausleger richtig gesagt, ja, von einem Verwalter verlangt man eines in erster Linie, dass er treu ist. Und wenn es sich dann wie hier um einen Hausverwalter geht, dann muss ein Hausverwalter mindestens wissen, wie viele Räume es in diesem Hause gibt, das er zu verwalten hat. Die primitivste Voraussetzung. Und dann noch, was die einzelnen Räume, zu welchem Zweck die da sind und wie die geführt werden. Und so weiter. Wir lassen uns jetzt führen von der Reihenfolge der neutestamentlichen Bibelstelle. Jetzt bleiben nur noch die 20 Stellen übrig bei Paulus. Römer 11, Vers 25. Da ist die Rede von der Verstockung, vom Geheimnis der Verstockung Israels zum Teil. Dieses Geheimnis soll uns bekannt und geläufig sein. Zu welchem Zweck besonders? Dass wir uns ja nicht über Israel erheben oder sie gar verachten. Oder gar meinen, sie hätten von ihrem Gott nichts mehr zu gut. Ja nicht. Der Verstockung Israels verdanken wir unsere Begnadigung. Römer 11. Schlagen wir Römer 11 auf. Ist gut. Römer 11. Denn ich will nicht, Vers 25, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket. Sehr schrecklich. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis ist immer ein zeitlicher Hinweis. Die Vollzahl griechisch das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird. Das sind wir. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Aha, was da schon mit diesem Geheimnis verbunden ist. Und damit wir lesen, was ich zu bezeugen wagte, nämlich nicht nur ist etwa ihr Ungehorsam oder ihr Fall, dass sie ihren Messias verworfen haben, Schlusspunkt, Gottes Zweck, dass sie definitiv verworfen werden, nein, im Gegenteil. Durch ihren Fall kam unsere Rettung zustande, ist das Heil der aller Nationen gekommen und die Rettung und die Herrlichkeit und Rettung des ganzen Weltalls durch ihren Fall. Das sind die ersten Verse. Und was wir jetzt noch lesen dürfen, Vers 29, 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie allerdings Feinde um unseretwillen. Zu unseren Gunsten. Hinsichtlich der Auswahl Gottes aber sind sie Geliebte von Gott aus. Um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch was? Durch den Unglauben dieser Juden. Steht so da. Durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ich hätte geschrieben, durch die Gnade Gottes auf Golgatha sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ja, aber wie kam Golgatha zustande? Durch ihren Unglauben. Genügt noch nicht. Also haben auch jetzt diese Juden an eure Begnadigung nicht nur nicht geglaubt, was ich jetzt sage, weiß alle Welt, sondern haben die 2000 Jahre diesen Jesus von Nazareth möglichst täglich verflucht, samt uns, 2000 Jahre lang. Warum Gott lässt Gott sowas geschehen? Haben diese an eure Begnadigung nicht geglaubt? Zu welchem Zweck? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Da hört aber unsere Frömmigkeit auf, liebe Geschwister. Da hört unsere Frömmigkeit auf. Nicht? So was. Lässt Gott die sich in Christo 2000 Jahre lang, lässt er sich von denen verfluchen, samt dem Heil für die ganze Schöpfung und samt uns, den Auserwählten, vor Grundlegung der Welt. Weshalb? Dass die einmal eine Begnadigung erleben können, dass die noch wunderbarer anbeten können als wir. Oh, da habe ich schon wieder was gesagt. Steht irgendwo geschrieben, dass die Gedanken Gottes nicht unsere frommen Gedanken sind. Und dass seine Wege auch nicht unsere frommen Wege sind. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, Haus Israel, Volk Gottes. Und meine Wege sind nicht eure Wege, Volk Gottes, Haus Israel. Das sind ja erst am ersten Wort.
Römer 16, 25, da lesen wir, dass das Geheimnis des Evangeliums nur dem Apostel Paulus anvertraut worden ist. Bitte, die vier Evangelisten haben Evangelium. Was für ein Evangelium, werden wir heute Abend hören, des Reiches. Paulus, das Evangelium der Gnade, darf ich jetzt nur andeuten. Das Geheimnis des Evangeliums, welches Gott nur dem Apostel Paulus anvertraut hat. 1. Korinther 2, Vers 7. Nachdem er den Korinthern geschrieben hat, ihr Korinther, ja, da ihr keine feste Speise ertragen könnt, ihr seid noch Kindlein in Christus, ihr bedürft noch der Milch, konnte ich unter euch nichts verkündigen als nur Jesus Christus und den als gekreuzigt. Von Geheimnissen Gottes und des Evangeliums und des Christus konnte ich zu euch gar nicht reden. Fährt weiter in Kapitel 2, 1. Korinther 2, Vers 7. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene. Oh. Und fährt dann weiter, aber nicht Weisheit dieses Kosmos, dieses Zeitalters. Also die ganze Weisheit unserer weisen Wissenschaft ist nur insofern richtig, als sie die wunderbaren Gesetze in der Schöpfung unseres Gottes erforscht und zur Darstellung bringt. Was sie dann damit macht und wie sie dann in ihren Herzen überlegen. Sie finden es nämlich nicht für gut, den Gott in Erkenntnis zu haben, der die wunderbaren Dinge alle geschaffen hat. Und deshalb hat Gott sie da hingegeben, in vermeintlicher Weisheit in maximale Torheit zu verfallen. Und da steht, uns aber, die wir ihn lieben, hat er es geschenkt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist, erforschen zu können, dort Forschungsarbeit leisten zu können, von Dingen, von denen wiederum geschrieben steht, die sind unausforschlich. Gibt es einen unausforschlichen Reichtum Gottes? Gibt es sowas? Naja, sowas gibt es. Alles in unserer Schrift. Das heißt also praktisch, wann hört unsere Erforschungsarbeit mal auf? Auch in aller Unendlichkeit der Zeit, oder wenn es keine Zeit mehr gibt. Das ist unser Gott. Unausforschlich können wir immer weiter forschen. Leider darf ich hier im Einzelnen nicht stehen bleiben. Ich gucke immer wieder ein wenig auf die Uhr. Da ich berüchtigt bin, die Zeit nicht einhalten zu können. Ja. 1. Korinther 2, 7. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis und dann noch einmal verborgen. Und da hinein forschen zu können und zu dürfen. Dann kommt die Stelle in 1. Korinther 4, 1. Dafür halte uns jedermann als Galeerensträflinge, Unterruder, also letzte, verachtete, nichtswertige Gesellen. Einerseits, jawohl, und andererseits als Verwalter, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Wenn wir überwältigt sind, nur ein Stück weit genügt, von dieser Liebe Gottes in Christo Jesu zu uns, wer uns schon hat zappeln sehen in unserem Blute, in unseren Sünden, in unseren Nöten schon vor Grundlegung der Welt und sich dort schon unser erbarmt hat und gesagt hat, der Abdurmul, der arme Topf, der nichtige Geselle. Also den muss ich auch gleich in mein Herz schließen. Das ist einer, der hat es am nötigsten. Gut, also einverstanden. Das eine, Haushalter der Geheimnisse Gottes. 1. Korinther 13, Vers 2 kennen wir. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber nicht Liebe habe, bin ich nichts. So. 1. Korinther 14, Vers 2. Wir, denke, alle haben eine Ahnung, um was es geht, wenn die Schrift von einer Gnadengabe spricht, nämlich, dass ein gläubiger Mensch in Zungen reden kann oder in Sprachen reden kann. Im Französischen ist ja gleich wie im Hebräischen und Griechischen, da ist Zunge und Sprache das Gleiche. Une langue, Französisch, das ist die Zunge, une langue ist aber auch die Sprache, la langue française. Die französische Sprache oder die französische Zunge. Und da lesen wir, wer wirklich gottgemäß als Gnadengabe in Zungen redet, der redet Geheimnisse Gottes, nur mit Gott. Da ist die Zunge gelöst von dem Betreffenden, der kann reden, eine Sprache Gottes. Dann redet er Geheimnisse mit Gott, aber die Versammlung versteht nichts, wenn nicht ein Ausleger da ist. Weiter. 1. Korinther 15, 51. 1. Korinther 15, 51. Was steht da? Ich sage euch ein Geheimnis. Was nämlich? Wir alle aber, auch ihr alle Korinther, ihr könnt nun sein, wie ihr wollt. Wir alle werden verwandelt werden. Während wie viel Jahrmillionen, die Gott braucht, bis wir endlich verwandelt sind? In einem Augenblick en atomo. Entrückung. Wir sind eines Tages plötzlich nicht mehr da. Zum Beispiel, wenn es einen dritten Weltkrieg gäbe, Atomschläge geführt würden. En atomo kann man lesen im Atomzeitalter. Oder während Atomschlägen. Luther wusste noch nichts von Atom in unserem Sinne. Er hat dann übersetzt in einem Nu. Griechisch en atomo. Wir wissen jetzt, was Atom ist, leider nur zu gut. Ich darf nur sagen, auch im Fall eines dritten Weltkrieges geht weder die Erde noch die Menschheit zugrunde, sondern im Gegenteil, würde Gott dafür sorgen, dass Israel, der gegenwärtige Staat, noch alles bekommt, was es an Herrlichkeit, Verheißungen von seinem Gott noch zu gut hat, vor der großen Drangsal. Da gibt es Kassetten, wer da Näheres wissen will. Denn entrückt werden ist ein griechisches Wort, das versteht, aus schrecklichster Not, aus furchtbarer Situation, gerade noch im letzten Augenblick weggerissen zu werden, gesichert zu werden, in Sicherheit gebracht zu werden. Epheser 1, Vers 9. Da ist die Rede vom Geheimnis des Willens Gottes. Ja, den Willen Gottes kennen wir ein bisschen. Aber worin das Geheimnis des Willens Gottes besteht, wissen auch die wenigsten Gläubigen. Nämlich, was steht da? Eines Tages das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammengefasst zu haben. Vorerst sind wir der Herrlichkeitsleib des Christus, er ist unser Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Und wir haben dann die Aufgabe, die ganze übrige Schöpfung, die gleiche Herrlichkeit, nach den Verheißungen Gottes, durch alle schwersten Gerichte Gottes hindurch, an dieses Ziel nach dem Geheimnis des Willens Gottes zu bringen. Epheser 3, Vers 3. Da ist die Rede vom Geheimnis der Verwaltung der Gnade Gottes. Bitte. Verwaltung der Gnade Gottes. Werden wir heute Abend etliches hören noch? Nur dem Apostel Paulus anvertraut. Das Geheimnis der Gnade Gottes. Gnade Gottes, darin leben und weben wir. Aber das Geheimnis. Entsprechend fährt Paulus in Epheser 3, Vers 4 weiter. Ihm ist das Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Im Geheimnis des Christus. Christus kennen wir doch ein wenig. Aber worin besteht das Geheimnis des Christus? Epheser 3, Vers 9. Das Geheimnis war in Gott verborgen. Ist in der Schrift verborgen, im Worte Gottes. Und wurde erst dem Apostel Paulus geoffenbart. In der Verwaltung dieses Geheimnisses, das Gott ihm anvertraut hat. Jetzt kommt eines der beiden großen Geheimnisse. Epheser 5, 32. Das Geheimnis, das Gott schöpfungsmäßig gesetzt hat zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Weib, ist groß, schreibt Paulus. Das Geheimnis zwischen Mann und Weib, Paulus, ist groß. Fährt weiter. Ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, auf Christus und die Versammlung und seine Gemeinde. Verstehen wir jetzt, dass ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus, er ist der, unser Mann und wir sind sein Weib. Warum schreibt Paulus ich aber? Weil andere dieses große Geheimnis beziehen auf Jesus Christus als Mann und wer ist das Weib? Israel. Ist das falsch? Das ist auf ihr, auf der Ebene Israel richtig. Aber entspricht noch nicht dem Überragenden, was Gott dem Paulus geoffenbart hat. Schreibt Paulus sogar an einer Stelle, ich habe euch einem Manne verlobt als eine reine Jungfrau. Schreibt er auch so. Ist da auch männlich und weiblich vorhanden? Ja, und wenn eine gottgegebene Verlobung stattgefunden hat, dürfte dann auch mal eine Hochzeit stattfinden. Ja, darf unser Herr Christus zweimal Hochzeit feiern? Hat jemand was dagegen? Wisst ihr, wo das geschrieben steht? Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen und dann am Anfang vom tausendjährigen Reich einmal Hochzeit feiert mit Israel, Jerusalem, dann lesen wir, wachet, sagt er seinen Jüngern, ihr wisst nicht, in welcher Wache der Nacht euer Herr kommt. Wenn er aufbricht von der Hochzeit, da kommt er schon von der Hochzeit. Und kommt da auf die Erde, um da nochmal Hochzeit zu feiern. Ja, gibt es sowas? Ja, ich sehe so Gesichter, die, wie soll ich sagen, ja, nicht mehr drauskommen. Nicht? Mach nichts, bitte. Hier handelt es sich nicht mehr um Fleischlichkeit und dergleichen Dinge, sondern meine Worte sind auch dann Geist und Leben, wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Besonders wenn ich dann von einer Hochzeit spreche. Dieses große Geheimnis, eins zwischen Mann und Weib, wunderbar. Epheser 6, Vers 19. Das Geheimnis des Evangeliums. Ja, wir wissen doch, was Evangelium ist. Kommt heute Abend. Das Geheimnis des Evangeliums. Epheser 6, Vers 19. Kolosser 1, Vers 26. Und 27. Eines der Geheimnisse besteht darin, Christus in euch drin. Der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, das ist mehr als thront. Ein Fürst, der herrscht und Gericht übt, thront auf seinem Thron. Aber er wohnt nie auf seinem Thron. Wo wohnt er? Als Vater, bei seiner Frau und seinen geliebten Kindern. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 2, Vers 2. Das Geheimnis Gottes. Wunderbar, diese Stelle schlagen wir gerade am Schluss noch auf. Das Geheimnis Gottes. Kolosser 4, Vers 3. Noch einmal das Geheimnis des Christus. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ja, was ist das? Wir haben schon das gehört. Genau dort zu dem das Geheimnis der Mutter der Huren der ganzen Erde. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ist gut, wenn wir da ein wenig eingeweiht würden heute. Sonst würden sogar, wenn möglich, die Auserwählten verführt. 1. Timotheus 3, 16. Ja, etwas vom Schönsten. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Müsste doch sicher jeder von uns sich da hineinführen lassen. Nicht nur in den Zustand der Gottseligkeit, denn unser Gott ist glückselig, trotz allem, was er sieht und hört. Weil er die Liebe ist und das Böse nicht zurechnet und die Übertretungen nicht zurechnet, aber nur er allein. Das Gesetz rechnet alles zu, heilige Engel rechnen alles zu, Menschen rechnen zu, nur unser wunderbarer Gott nicht. Weil er auf Golgatha mit allem Wust der gesamten Sünde und Bosheit und Übertretung definitiv abgerechnet hat, kann er nicht zurechnen. Das Geheimnis, das die Gottseligkeit, wunderbar. Aber das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Die zwei großen Geheimnisse unseres Gottes, das eine zwischen Mann und Weib. Und das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Und was Gottseligkeit betrifft, schreibt Paulus dem Timotheus, übe dich in der Gottseligkeit. Die leibliche Übung lesen die Frommen, ist zu nichts nütze. Was steht geschrieben? Ist zu wenig nütze. Die leibliche Übung, die ist zu wenigem nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze. Und hat sowohl die Verheißung dieses Lebens als auch des zukünftigen Lebens. Ist das nicht wunderbar? So sind wir reich gemacht in allen Dingen. Abschließend schlagen wir jetzt auf Kolosser 2. Denn ich will, dass ihr wisst, Vers 1, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Zu welchem Zweck? Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und jetzt genau aufpassen, was der Geist Gottes uns da zumutet. Fassen zu können, wahrnehmen zu können, festhalten zu können, verstehen zu können, verwalten zu können. Nämlich, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Was? Reichtum. Einer vollen Gewissheit, ein ganzer Reichtum. Und das zu verstehen. Weiter. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das sind wir. Will unser Gott, dass wir wissen, was wir in seinen Augen bedeuten? Aufgrund von Golgatha. Ein Reichtum einer vollen Gewissheit des Verständnisses. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und in diesem Geheimnis Gottes sind verborgen, also ein Geheimnis und dann nochmal verborgen, alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Nicht der Erkenntnis, der Weisheit, da ist die Erkenntnis schon drin, des Wissens. In diesem Geheimnis Gottes sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Liebe Geschwister, sind wir in Christo reich gemacht in allen Dingen? Antwort, ja. 1. Korinther 1 in den ersten Versen. Ihr seid in Christo reich gemacht in allen Dingen in Christo. In allem Worte, im ganzen Worte Gottes, dem wir allem glauben. Und allem Wissen. Wissen bläht nur dort auf, wo kein Glaube Gottes ist. Jedes Wissen außerhalb des Glaubens kann nur aufblähen. Während ein Gotteskind, ein Gottesmensch, der kann nicht genug wissen, weil er alles, was Gott ihm an Wissen schenkt, alles sofort zur Ehre Gottes gebraucht wird. Reich gemacht in allem, im ganzen Wort und in allem Wissen. Halleluja, Amen.